Live after Lehramt. Warum liest du die Scheißklausur dreimal? Warum unterrichtest du nicht dreiviertel aller deiner Unterrichtsstunden aus dem Buch, sondern überlegst dir für jede zweite Unterrichtsstunde oder sogar noch für mehr was ganz Eigenes? Aber in dem Moment, wo es dir mega zur Last fällt, solltest du es mal hinterfragen und einfach Buch Seite 37, Aufgabe 1a bis 2b abarbeiten lassen. Mein Gott, es geht letztlich um deine Arbeitskraft. Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben. Heute möchte ich dir an einem Gedanken teilhaben lassen, der vielleicht dein zukünftiges Arbeitsleben verändern wird. Ganz kostenlos. Thank me later. Ich bin jetzt am Wochenende aus dem Osterurlaub gekommen. Eine Woche war ich mit meiner Tochter im Allgäu und da haben wir uns die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Das war wunderschön und das habe ich ein bisschen zum Reflektieren genutzt. Und außerdem war das ja auch das Ende des ersten Quartals dieses Jahres. Und in diesem ersten Quartal habe ich mir eine Mission gesetzt. Ich habe nämlich meine Arbeitszeit minutiös getrackt. Als Selbstständiger hast du ja nun keine festen Arbeitszeiten. Keiner sagt dir, du musst jetzt um 8 Uhr beginnen und das geht bis 16 Uhr und dann ist Schluss oder so, ne? Sondern du arbeitest halt so, wie du es für notwendig hältst. Und ja, ich wollte einfach mal wissen, wo geht meine Zeit jetzt genau hin? Das heißt, ich habe auch zwischen den Tasks unterschieden und habe dann mit Hilfe von so einer App immer getrackt, wie lange sitze ich eigentlich an welchem Task. Und das konnte ich mir hinterher wunderbar auslesen mit so Säulendiagrammen und Tortendiagrammen. Und das hat wirklich viel Transparenz dafür geschaffen, für mich, wo ich vielleicht noch mir Entlastung verschaffen möchte, was ich gerne noch delegieren möchte, was ich vielleicht ganz lassen könnte und solche Dinge. Ne? Eine Erkenntnis war auch, ich arbeite gar nicht so viel, wie ich selber im Gefühl habe, denn ich habe schon im Gefühl, dass ich eigentlich einen Fulltime-Job arbeite, aber im Mittel habe ich gesehen, ich arbeite eigentlich immer so zwischen 30 und 35 Stunden pro Woche, was ich ehrlich gesagt auch schon ziemlich üppig finde, angesichts der Tatsache, dass wir eine 6-jährige Tochter haben, für die wir uns natürlich die Care-Arbeit teilen. Und zwar gerecht teilen. Das heißt, mein Mann arbeitet auch nicht Fulltime oder gar 60 Stunden. Und ich bin so das Hausweibchen, das dann die Care-Arbeit übernimmt, sondern wir machen das schon ziemlich gleich. Das heißt, auch mein Mann arbeitet eigentlich nicht diese vollen 40 Stunden, sondern ich denke, der kommt so auf die ähnliche Zeit. Und unterm Strich sind wir so relativ viel für unsere Tochter da. Ich könnte sogar sagen, ich glaube, wir sind flexibler für unsere Tochter da als andere Arbeitnehmer. Wobei nicht andere Arbeitnehmer, denn wir sind keine Arbeitnehmer, wir sind halt Selbstständige. Wir können das sehr flexibel an den Bedarf anpassen, wenn sie mal krank ist oder wenn die Schule früher aus ist. Dann geht das. Dann sind wir da und dann haben wir auch keine Arbeit, weil wir uns das gerecht aufteilen, ne? So, ich habe das also im ersten Quartal getrackt. Mit welchem Ziel? Mit dem infamen Ziel, dass ich noch weniger arbeiten möchte und dafür ermitteln wollte, wo und wie das denn geht. Darf sie so weniger arbeiten, während ich ein Team habe, das ja möglicherweise mehr arbeitet und dann vielleicht zu mir rüberschielt und denkt, ach, die Chefin, die macht sich wieder einen schönen Tag in der Stadt. Ja, und jetzt sage ich dir, warum ich das darf und warum ich das sogar muss. Denn ich habe dir jetzt gerade schon gesagt, ich arbeite so im Schnitt 30 bis 35 Stunden, mal eine Woche 30. Das sind dann vielleicht Wochen, wo unsere Tochter krank zu Hause ist und wo ich dann an dem Tag vielleicht nur 2 Stunden arbeiten konnte und mal eine Woche 35. Und das Ganze ist natürlich nicht feiertags- und urlaubsbereinigt. Das heißt, das müsste man ja eigentlich berücksichtigen, ne? Dass wir zum Beispiel deutlich weniger Urlaubstage uns rausnehmen als der gesetzliche Mindestanspruch für Arbeitnehmer. Ne? Das verwässert so ein bisschen die Statistik. Also eigentlich könnte man sagen, wir arbeiten eigentlich mehr als das. Und wir haben eben Care-Arbeit zu verrichten, was dazu führt, dass, und das kennen bestimmt ganz viele Eltern, man sich am Ende einer Woche auch oft fragt, wo war jetzt meine Me-Time? Habe ich hier eigentlich irgendwas für mich gemacht oder nur für andere Leute? Und das ist auch bei mir so. Zwar gebe ich da auch drauf Acht, dass ich regelmäßig mein Hobby pflege. Mein Hobby, das ist Tanzen, Gesellschaftstanz, insbesondere Swing-Tanz der 30er Jahre. Und das ziehe ich auch durch. Und gleichzeitig wünsche ich mir mehr Zeit für mich. Wer könnte es mir nachsehen? Ne? Möchte ja irgendwie jeder erwachsene Mensch gefühlt, bisschen mehr Zeit für mich. Und daran werde ich jetzt drehen, an diesen Schräubchen. Und da hilft mir dieses Monitoring, was ich im ersten Quartal gemacht habe. Die Basis dafür, dass ich mir mehr Zeit für mich rausnehmen werde, ist, dass ich aktuell schon so arbeite, dass ich nicht dran kaputt gehe. Und das sage ich hier ganz schamlos. Ich arbeite mich nicht kaputt. Ich opfere mich nicht auf. Denn was ist die Kehrseite davon? Wenn ich das tue, falle ich aus und dann hängen an mir Arbeitskräfte und Gehälter, die ich zahlen muss. Dann hängen an mir aktuell fast 400 Coaches, die nicht weiter gecoacht werden können. Dann hängt an mir ein kleines Kind, ein abzubezahlendes Haus und der ganze Scheiß, den man als Erwachsener halt laufend so bezahlt. Wenn ich an meiner Arbeit kaputt gehe, dann kracht dieses ganze Kartenhaus zusammen. Denn natürlich sind wir zu zweit dafür verantwortlich, mein Mann und ich. Und natürlich haben wir ein tolles Team, das uns viele Arbeiten abnimmt. Letztlich hängt aber nun mein Name über dieser Bude. Und wenn ich dauerhaft ausfalle, dann wird das zum Problem. Denn ich bekomme keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn ich mich lange nicht blicken lasse, dann sind die Kunden weg. Und wenn ich gar nicht mehr arbeiten kann, dann bin ich mal besser gut versichert. Denn für einen Selbstständigen zahlt sonst keiner, schon gar nicht Vater Staat. Du siehst, wenn ich mich täglich so aufopfern würde und so über meine Grenzen gehen würde, wie viele Lehrkräfte das tun, dann wäre das verantwortungslos. Wenn ich mich so verbrenne und verschleiße, für was? Dafür, dass ich die Gehälter meiner Angestellten gefährde, dafür, dass ich den Coaching-Prozess meiner Coaches gefährde, dafür, dass ich letztlich unsere Existenz gefährde. Es wäre verantwortungslos, mich so zu verbrennen, wie das viele Lehrkräfte tun. Und das ist die große These, die ich in den Raum stellen möchte. Viele Lehrkräfte verbrennen sich verantwortungslos, weil sie so gut abgesichert sind. Weil sie nicht sensibilisiert sind für die Wichtigkeit des Erhalts ihrer Arbeitskraft. Und mir ist das vollkommen klar als Selbstständige, an meiner Arbeitskraft hängt hier alles. Natürlich nicht ganz allein an meiner, sondern auch an der meines Mannes. Wir sind ein Team und da ist ja auch noch ein Team mit mehreren tollen Personen, die uns zuarbeiten. Aber letztlich, wenn ich weg vom Fenster bin, ist hier der ganze Laden weg vom Fenster. Das ist klar. Schule geht immer weiter. Und wenn du krank bist, wenn du deine Arbeitskraft verschenkt hast, keine Grenzen gesetzt hast, dann wirst du weiter bezahlt. Was ja auch gerecht und rechtmäßig ist. Ne? Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber diese Sicherheit, nur wenn ich kaputt gehe, dann wird ja für mich gesorgt. Und wenn ich gänzlich kaputt gehe, wird ja auch noch für mich gesorgt. Das gestehe ich jeder Lehrkraft zu. Und gleichzeitig tragen diese Sicherheiten dazu bei, dass man nicht genügend auf seine Arbeitskraft Acht gibt, dass man sie nicht genügend nach außen verteidigt. Schule ist ja ein Feld, in dem es Selbstausbeutung glorifiziert und Schule läuft ja eigentlich auch nur, weil sich so viele Lehrkräfte selbst ausbeuten und das von anderen auch erwarten. Und ich möchte hier dir aber nochmal bewusst machen, es dankt dir keiner, wenn du deine Arbeitskraft verbrennst. Ja, du wirst dann im Krankheitsfall weiterbezahlt. Sowohl als Beamte, als Beamtin, wie auch als Tariflehrkraft, da aber deutlich kürzer. Und darum sehe ich bei Tarif angestellten Lehrkräften auch ein höheres Selbstbewusstsein und eine höhere Bereitschaft, toxischen Arbeitsbedingungen den Rücken zuzukehren. Weil sie wissen, wenn ich mich in den Arsch arbeite, dann habe ich lebenslang ein Problem. Und das ist Beamtinnen und Beamten nicht so bewusst. Jedenfalls leben sie es nicht. Ich kann es mir als selbstständige Unternehmerin heute nicht erlauben, so zu arbeiten, wie viele Lehrkräfte, die täglich das Ticket in den Burnout lösen. Nämlich dadurch, dass sie keine Grenzen setzen, dadurch, dass sie bis in die Puppen arbeiten, jeden Abend und am Wochenende, dadurch, dass sie Care-Arbeit nicht gerecht aufteilen, dadurch, dass sie sich täglich in so viel sozialer Reibung verschleißen, dadurch, dass sie ihren Perfektionismus nicht ablegen können und ihren Kontrollzwang nicht und andere micromanagen und sich selber micromanagen, dadurch, dass sie nichts delegieren mögen, weil sie anderen nicht auf den Keks gehen wollen oder weil ihr eigener Perfektionismus ihnen sagt, ich selbst mache es am besten, dadurch, dass sie sich keine bezahlte Hilfe holen und sich entlasten oder ihre Situation grundsätzlich verändern, dadurch, dass sie ineffiziente Vorgänge nicht optimieren. Und damit meine ich nicht ineffiziente Vorgänge, die einem vom System vorgegeben werden. Also das System ist ja schon an sehr vielen Stellen ineffizient. Aber auch Lehrkräfte sind an vielen Stellen ineffizient. Warum liest du die Scheißklausur dreimal? Warum unterrichtest du nicht 3/4 aller deiner Unterrichtsstunden aus dem Buch? Sondern überlegst dir für jede zweite Unterrichtsstunde oder sogar noch für mehr was ganz Eigenes. Naja, ist mir auch schon klar, weil du guten Unterricht machen möchtest, weil du abwechslungsreich unterrichten möchtest und weil es dir wahrscheinlich auch Freude macht. Aber in dem Moment, wo es dir mega zur Last fällt, solltest du es mal hinterfragen und einfach Buch Seite 37, Aufgabe 1a, bis 2b abarbeiten lassen. Mein Gott, es geht letztlich um deine Arbeitskraft. Und die Beziehung zu deinen Schülerinnen und Schülern, die wird auf einer anderen Ebene geschaffen. Und dieses Reframing möchte ich dir heute anbieten und ich hoffe, dass du es für dich mitnimmst. Deine Aufopferung ist verantwortungslos. Wenn du verinnerlicht hast, dass du nur dann eine gute Lehrkraft oder ein guter Mensch bist, wenn du dich aufopferst und wenn du zum Märtyrer wirst, dann trittst du dir damit nur selbst in den Arsch. Denn letztlich riskierst du damit deine Existenz, deine Arbeitskraft, das Leben deiner nahestehenden Personen. Vielleicht hast du Familie. Du riskierst damit so viel. Und ja, vielleicht bist du in der glücklichen Situation, dass wenn du ausfällst, wenn du die Karre vor die Wand gefahren hast, dadurch, dass du deine Grenzen verraten hast, dass du dann weiter bezahlt wirst, macht's jetzt aber nicht besser. Diese Haltung darfst du verinnerlichen. Es ist ein Zeichen von Verantwortungsübernahme, wenn du dich nicht verbrennst, dich nicht bereitwillig verbrennst. Natürlich gibt es immer mal intensive Phasen, es darf aber nicht Dauerzustand sein. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du dich jetzt zukünftig nur noch zurücklehnst und allen den Mittelfinger zeigst und Unterricht aus dem letzten Jahrtausend machst. Es geht schon noch darum, dass man gewissenhafte, gute Arbeit macht, aber immer mit der Sensibilität dafür, wann ist jetzt mal gut, wann ist jetzt mal Schluss. Muss das jetzt wirklich noch getan werden? Und was ist dann der Mehrwert davon? Und kann ich mit den Konsequenzen leben, wenn ich jetzt aufhöre? Also wenn ich jetzt gerade aufhöre, an dieser Aufgabe weiter zu feilen, kann ich damit leben, dass die morgen nicht perfekt ist? Denn das ist es ja meistens. Man hält es dann nicht aus, dass einem vielleicht morgen irgendwas auf die Füße fällt. Dass einem vielleicht jemand dazu kritisches Feedback gibt. Dass die Klasse mal einen Moment lang nicht so richtig weiß, was sie tun soll. Oft hat das damit zu tun, dass man durch Überkontrolle, durch Überperfektionismus Situationen in der Zukunft kontrollieren möchte, weil man eigentlich nicht mit Kontrollverlust umgehen kann und möchte. Oder aber damit, dass vielleicht Kritik das eigene Selbstwertgefühl dämpft. Das heißt, Grenzen setzen und aufhören und Nein sagen, das legt einen Bedarf an Persönlichkeitswachstum offen. Das ist es, worum es eigentlich geht. Und es ist nicht leicht, sich nicht zu verbrennen. Denn die Kehrseite ist, du musst Grenzen setzen. Du musst aufhören, ein People-Pleaser zu sein. Du musst lernen, Nein zu sagen. Du musst bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen, um in dich zu investieren, in Hilfestellungen zu investieren, um zu wachsen, um dich weiterzuentwickeln. Du musst Abstriche in deinem Perfektionismus aushalten lernen. Letztlich geht es da um Selbstwert. Und in diesem ganzen Spagat musst du es schaffen, kein Arschloch zu sein. Denn ja, solche kennen wir natürlich auch im Feld Schule. Es ist ein komplexes soziales Gefüge, es gibt viele Abhängigkeiten und achtsam Grenzen zu setzen, ohne Leute ständig zu verprellen, ohne komplett unkollegial zu sein, das ist eine mega harte Aufgabe. Das weiß ich auch. In mir laufen da ganz ähnliche Filme ab, in meiner Rolle ja als Teamchefin. Oh, darf ich das jetzt an jemand anderen abgeben? Kann das wirklich nur ich oder kann das auch jemand anderes? Wenn es jemand anderes macht, macht der oder die das dann so, dass ich es gut finde? Ach nee, dann mache ich es lieber gleich selbst. Wenn ich mir heute frei nehme, guckt dann mein Team und sagt, ach ja, Chefin macht sich einen schönen Tag. Oder ist das nur in meinem Kopf? Vielleicht denkt das keiner. Und vielleicht denken die, ja cool, die tut auch mal was für sich. Ich kenne das. Das ist alles auch in meinem Kopf. Und trotzdem war es ein Gamechanger für mich, zu verstehen, dass ich keine Schuldgefühle haben muss, wenn ich mich nicht aufopfere, sondern dass ich das meinem Team schulde und meinen Coaches schulde und meiner ganzen familiären Infrastruktur, dass ich gut für mich sorge. Und das ist ein Gedanke, den auch du verinnerlichen solltest. Und nur auf Basis dessen, dass wir uns das aktuell schon so eingerichtet haben, dass es langfristig geht, dass wir nachhaltig mit unserer Arbeitskraft umgehen, sind wir auch nicht mehr so urlaubsbedürftig, wie das war, als ich Lehrkraft war. Das ist ja eine der großen Fragen, die auch oft gestellt wird. Wie soll ich denn das schaffen ohne die ganzen Ferien? Ja, in dem Moment tust dann doch weh. Ne? Man wird immer damit aufgezogen, du hast ja 12 Wochen Ferien und dann fühlt man sich ganz gekränkt, weil die Ferien braucht man ja und eigentlich sind die Ferien gar keine Ferien, weil man ja korrigiert und bla bla bla. Und in dem Moment, wo sie auf dem Spiel stehen, weil man sich vielleicht aus dem Beruf lösen will und da noch ein bisschen Hemmungen hat, dann werden die plötzlich ganz wichtig. Dann habe ich ja keine 12 Wochen Ferien mehr. Wie mache ich denn das, wenn meine Kinder Urlaub haben und so? Ja, alle Nichtlehrer kriegen es ja irgendwie auch hin. Das kann jetzt nicht die Hürde sein. Und diese 12 Wochen Ferien, die sind deswegen für dich mental so ein Rettungsring, weil du zwischen diesen Ferien so dermaßen Raubbau an dir betreibst, dass du ohne die Ferien schon überhaupt nicht mehr klar kämst. Vielleicht ziehst du es mal in Betracht, dass es Arbeitsgefüge gibt und Belastungsprofile, die dich überhaupt nicht so auslutschen, dass du so viel Ferien brauchst. Und wir haben es uns so eingerichtet, dass wir zugegebenermaßen weniger Urlaub machen, als mir das lieb wäre, aber ich komme klar damit. Ist was, an dem wir arbeiten. Und ich habe mich nach einer Woche Osterurlaub im Allgäu gefreut auf Montag, dass es jetzt wieder losgeht und ich mein nettes Team wiedersehe. Das nächste persönliche Ziel für mich wird dann mehr Me-Time sein, denn ich habe gemerkt, das ist ein Kompromiss, den ich so nicht länger eingehen möchte, denn Corona ist jetzt vorbei, unser Kind wird 7, sie ist in der Schule. Es sind die Strukturen dafür da, dass ich das kann und darf. Und das ist mein nächstes Etappenziel und das ist auch in Ordnung für mich, das werde ich jetzt angehen. Diese Verantwortung darfst du auch für dich übernehmen, denn es ist nicht etwa verantwortungsvoll, alles für alle Menschen zu übernehmen, sondern es ist verantwortungsvoll, deine Grenzen zu wahren, um langfristig was von deinem Leben zu haben. Und wenn du mit uns in die Verantwortung gehen möchtest, um was von deinem Leben zu haben, dann hier wie immer die Einladung, mit uns ins Gespräch zu gehen in einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auf unserer Page isabelprobst.de. Dir wünsche ich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.